Das wird so eine Ergänzung sein zu gestern und es können auch weiter Fragen gestellt werden, gerne. Ich muss auf einige Fragen eingehen. Eine Korrektur noch, die ich gestern angekündigt hatte. Ich hatte über die Hoffnung für alle gesprochen, da war die falsche Bibelstelle, jetzt ist sie die richtige. Also gestern habe ich gesagt, Lukas 5, Vers 12, das heißt Lukas 5, Vers 32. Diese Bibelstelle hat jemand gesucht und nicht gefunden, jetzt haben wir es. Es ging dort um die Übersetzung, zur Buße rufen. Es wurde übersetzt mit in die, oder übertragen in die Gemeinschaft mit Gott rufen. Und das ist sehr ungünstig übersetzt, also übertragen, muss man sagen. Ist das soweit, soweit das jetzt? Dann war noch eine Frage vorhanden bezüglich der King James Übersetzung. Ich muss jetzt gerade schauen, wo ich das hatte. Es ging um die Frage, warum die King James Übersetzung nur teilweise empfohlen wurde. Das war ein Missverständnis. Ich wollte die King James Übersetzung nicht teilweise, sondern ich wollte sie auf alle Fälle empfehlen. Es ging hier um die mehr wörtlichen Übersetzungen und da hatte ich dann zum Schluss, ich habe es jetzt ein bisschen anders hingeschrieben, Young's Literal, New American Standard und King James Version. Also ich hatte dort zum Teil geschrieben, weil in manchen Punkten die King James nicht ganz wortwörtlich ist, ähnlich wie die Luther nicht immer ganz wortwörtlich ist, aber die King James ist besser noch als die Luther, was die Genauigkeit betrifft. Beide gehören aber zu den eher wörtlichen Übersetzungen und nicht zu den Sinnübersetzungen. King James ist überhaupt eine Übersetzung, die weit verbreitet wurde und die auch eine sehr, sehr, sehr gute, sehr guten Einfluss hatte über die Jahrhunderte hinweg. Wenn ich gestern gesagt habe, dass es Bibelübersetzungen gibt, die nicht gut oder die, Entschuldigung, da hatte ich noch erwähnt, die sinngemäßen, zum Beispiel Neue Genfer Übersetzung und andere, dass, wenn ich sagte, das ist nicht gut geeignet zum Studium, da heißt es nicht, dass man dadurch nicht zum Glauben kommen kann. Natürlich kann man Übersetzungen, die jetzt auch nicht so gut sind, hat Gott der Herr oft verwendet. Der Herr hat sogar die falsch übersetzte Zeugen Jehova Bibel, ja? Selbst die Neue Weltübersetzung heißt die, selbst diese hat der Herr gebraucht, um Menschen sogar zum Glauben zu führen, trotz vieler Fehler in dieser Übersetzung. Jemand hat mich gefragt wegen der Neuen Weltübersetzung, da sind einige Sachen ganz bewusst gefälscht, also das ist sehr traurig, zum Beispiel Römer Kapitel 10, Vers 13 ist eine bewusste Fälschung in der King James, in der Neue Weltübersetzung. Dort wird statt Herr Jehova einfach hineingeschrieben in den Text, obwohl das Griechische dort Herr steht und nicht Jehova. Aber das brauchten die Zeugen Jehovas, damit sie ihre Lehre halten können, dass man nicht Jesus anrufen soll, um gerettet zu werden. Ja, denn dort würde genau dann dieser Herr, der dort angerufen wird, um gerettet zu werden, ist nämlich Jesus Christus. Da haben sie einfach gefälscht, damit ihre Theologie passt. Also das ist schon sehr, sehr übel. Jemand hat gefragt, was soll ich tun, wenn ich jetzt eine Bibel habe, die ausgelesen ist, die ich nicht mehr brauche, die ich eigentlich wegtun soll oder vielleicht ich habe eine schlechte Übersetzung und will eine viel bessere und ich habe Mühe damit, sie einfach wegzuwerfen. Bibeln soll man ja nicht wegwerfen, das verstehe ich sehr gut. Ich habe auch Mühe damit, Bibeln einfach wegzuwerfen. Ich kenne Leute, die haben Bibeln gesammelt und verteilt am Bahnhof oder irgendwo bei Schülern, bei Studenten. Also ich kenne einen, der ist bei uns in der Schweiz, gibt es solche wie heißt das, Brockenstuben, das sind Second-Hand-Laden. Und da hat er alle Bibeln aufgekauft, die dorthin gebracht wurden, und dann hat er die verteilt und an Leuten, an armen Leuten oder an einfach, ich weiß nicht, überall, wo er halt konnte. Also Gottes Wort darf man immer weitergeben, auch wenn es schlecht übersetzt ist. Der Herr kann auch schlecht übersetzte Bibeln oder ganz, ganz alte Bibeln gebrauchen. Eine Frage war über die neue induktive Studienbibel. Da hat eine Frau mitgearbeitet. Ich denke, sie hat sogar die Hauptaufgabe, das Hauptwerk getan dort in dieser Übersetzung. Ich kenne sie nicht, muss ich sagen. Ich kenne zwar den Titel und ich kann aber nicht wirklich was sagen. Mir schien sie eine gute Übersetzung beziehungsweise eine gute Aufmachung der Bibel. Und auch, aber ich kann mich wirklich nicht dazu äußern. Die Tatsache, dass eine Frau daran mitgearbeitet hat, da ging es wahrscheinlich um die Frage der Rolle der Frau. Soll das überhaupt sein? Nun, das ist umstritten. Ja, grundsätzlich kann man das eine Frau doch nicht verbieten, wenn sie so etwas tut und wenn sie meint, das tun zu müssen. Also das würde wohl zu weit gehen, wenn man das jetzt einer Frau verbieten würde. Die Bibel tut das nicht. Die Frage ist natürlich immer, wie weit wird da jetzt ein Zeichen gesetzt für die Zukunft? Machen das überhaupt nur noch die Frauen? Oder ist es überhaupt egal, ob Männer oder Frauen lehren? Wir hatten ja gestern davon gesprochen, dass Paulus sagt, dass der Lehrdienst, hier der öffentliche Lehrdienst in der Gemeinde, ist nicht ein Dienst für die Frauen. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich hier nicht äußern, ich kenne das zu wenig. Ich selber bin nicht so begeistert, wenn Frauen dogmatische Lehrbücher schreiben. Zum Beispiel gab es ja die Frau des Bibelschulgründers Wasserzug. Jedenfalls die hat dann die Leitung übernommen, nicht nur die Leitung in der Bibelschule, auch die Leitung in der Lehre, hat Bücher geschrieben und so. Aber das ist eigentlich nicht so die Rolle der Frau. Ja, da fühlt man sich nicht wohl. Der Herr kann das alles gebrauchen, das kann gut sein, aber es ist eigentlich nicht so gedacht, dass das die Rolle der Frau ist, eine Bibelschule zu leiten. Es geht wohl über die Schrift hinaus. Auch merkt man, dass in diesen Lehrfragen, ich denke, dass die Frau Wasserzug sich an vielen Punkten geirrt hat oder einfach übernommen hat, was andere gesagt haben. Also, aber das ist jetzt auch kein Argument. Aber grundsätzlich müssen wir schon sagen, der Lehrdienst, der öffentliche Lehrdienst, ist nicht die Rolle der Frau, ist nicht die Funktion der Frau. Natürlich haben Frauen einen Lehrdienst mit Kindern und mit Schülern und mit anderen Frauen. Aber es geht in eine Richtung, die mir scheint nicht so gut ist. Die andere Frage war, in manchen Bibeln steht im Alten Testament Herr mit Großbuchstaben. Warum wird das mit Großbuchstaben geschrieben? Das hängt damit zusammen, dass hier der Gottesname Yahweh wird hier einfach als Herr übersetzt. Das tut man nach dem Muster der griechischen Übersetzung. Also die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die hat den Gottesnamen Yahweh mit Herr übersetzt, mit Kyrios auf Griechisch. Das heißt Herr auf Deutsch. Und aus diesem Grund haben dann viele Übersetzer einfach im Alten Testament den Gottesnamen Yahweh mit Herr übersetzt. Aber um das jetzt zu unterscheiden von dem anderen Wort Herr, das es ja auch im Hebräischen gibt, das Wort Adonai, Um diese zwei Herr zu unterscheiden, hat man eins mit Großbuchstaben geschrieben und eins mit Kleinbuchstaben geschrieben. Und wenn dann beide zusammenkommen, dann liest man der Herr, Herr. Kennen Sie aus der Luther-Übersetzung, oder? Der Herr, Herr. Im Hebräischen steht es aber nicht. Da steht Yahweh, der Herr. Ja. Ich selber plädiere dafür, dass der Gottesname, der sollte so übersetzt werden, wie der Gottesname heißt. Einfach Yahweh. Also in der neuen Ausgabe von Herbert Janssens Neuen Testament wird dann in den Psalmen jetzt nicht heißen, der Herr ist mein Hirte, sondern Yahweh ist mein Hirte. Aber so steht es ja auch im Text, im hebräischen Text. Warum soll man das anders machen? Außerdem, es ist ein Eigenname und der Herr ist ein Titel. Das macht schon was aus. Von daher plädiere ich dafür, den Gottesnamen zu verwenden. Nur die Juden haben sich gescheut, den Gottesnamen auszusprechen. Das wollten sie nicht. Na gut, dann haben sie statt ja, den Gottesnamen haben sie einfach Adonai gelesen, also der Herr. Und dann haben sie also auch einen Titel daraus gemacht, aber sie wollten nicht den Gottesnamen aussprechen, weil sie dachten, wenn man den einmal falsch oder ohne Ehrfurcht ausspricht, dann verstößt man gegen das zweite Gebot. Von daher, ich habe diese Bibeln gern, wo Yahweh übersetzt wird. Gut, das war diese Frage. Dann hatten wir noch eine Frage zum 2. Timotheus 2, Vers 8. Das kann ich hier auch noch einbringen. 2. Timotheus 2, Vers 8. Da war die Frage, was denn dann das hier eigentlich bedeuten sollte. 2. Timotheus. Entschuldigung. 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus. Kapitel 2. Vers 8. Dass die Männer beten und dabei heilige, also reine Hände aufheben, ohne Zorn und Bedenken. Nun, das geht um das Hände aufheben, ob man dazu was sagen sollte. Sollten wir auch so beten? Grundsätzlich ja, man kann sehr wohl die Hände aufheben. Das war so im Judentum. Die Handflächen hat der Priester zu Gott hochgehoben, um einerseits wahrscheinlich Gott zu zeigen, dass er etwas empfängt, mit leeren Händen empfängt er etwas aus der Hand Gottes, oder um dem Herrn zu zeigen, Herr, hier sind meine Hände, sie gehören dir, oder auch um zu sagen, Herr, fülle meine Hände, ich habe nichts in mir. Vielleicht in diesem Sinne, so darf der Christ, wenn er betet, darf er ruhig auch die Hände heben. Ja, am Knien, Salomo kniete sich hin und hob die Hände zum Himmel und schaute hinauf zum Himmel. Ja, so darf man schon beten. Das ist aber nicht eine vorgeschriebene Gebetshaltung. Also es steht nicht in der Bibel, wenn man betet, dann muss man so beten. Das steht nicht. Es überhaupt werden keine Gebetshaltungen vorgeschrieben. Dass man vor Gott aufsteht, das ist, wo das gehört sich einfach, oder? Wenn wir zu Gott sprechen, dass wir uns erheben, dass wir nicht herumlümmeln und einfach so lässig jetzt noch mit Gott reden. Nun, man darf natürlich auch reden, wenn man im Bett liegt und gerade aufwacht, aber wenn man dann vielleicht eine längere Gebetszeit hat, dann wird man aufstehen. Oder sich niederknien oder auf den Boden legen, das Angesicht auf den Boden, um sich zu demütigen vor dem Herrn. Ja? In einer beugenden Haltung oder wie Elia, ja? Kniend und das Gesicht auf dem Boden. Das drückte die Körperhaltung drückte eine Ehrfurcht aus. Früher hat man das auch noch, als die Welt noch ein bisschen mehr von Respekt und Ehrfurcht kannte, haben das auch die Kinder getan. Also ich erinnere mich, als wir in der Schule waren, wenn der Lehrer reinkam, dann mussten wir aufstehen am Anfang der Stunde. Und wenn der Direktor kam, der kam manchmal mitten unter der Stunde, der schoss einfach rein, ja, in die Klasse, Dann waren wir sofort, alles liegen und stehen gelassen, sind sofort aufgestanden. Ja, damit haben wir Respekt gezeigt. Ja. Und heute geht das alles verloren, das ist sehr, sehr schade. Darüber können wir in der zweiten Stunde vielleicht noch ein bisschen sprechen. Aber hier die Gebetshaltung, dass man Gott die Hände aufhebt, das ist durchaus eine gute Gebetshaltung. Später hat sich das entwickelt, dass man nicht die Hände so hielt, sondern dass man sie so hielt. Ja. Statt auseinander hat man sie zusammengetan. Dann entstand das Händefalten. Das ist nicht biblisch, aber das ist irgendwie aus irgendeinem Grund ist das irgendwann entstanden. Ja. Das ist jetzt nicht biblischer oder nicht besser, es ist einfach eine Gebetshaltung, die man sich angewöhnt hat. Und später wurde man halt dann nicht mehr so förmlich, dann hat man die mehr runtergehalten. Und später hat man dann die Hände einfach so verschränkt. Ja? Also man wird halt immer irgendwie bequemer, ja? Was mit den Händen. Nun, das ist nicht vorgeschrieben, aber hier ist es eine schöne Haltung. Die dürfen wir schon machen. Ich mache es nicht gerne in der Öffentlichkeit, weil dann meinen die Leute, ich bin Charismatiker. Und das möchte ich nicht, dass sie das meinen. Ja. Das war diese Frage. Und gleich noch die Frage, Vers 15 war dann auch noch eine Frage, gerade dasselbe Kapitel. Vers 15. Die Frau wird aber bewahrt und gerettet werden im Gebären oder durch das Gebären. Ich habe hier eine Folie, ich kann das gerade hier vorlesen. Da hatten wir diese Folie bei der Hoffnung für alle, da hatten wir verglichen die zwei Stellen. Wenn wir es finden. Ja, hier. Also hier ist bei der Hoffnung für alle heißt es, eine Frau soll Kinder zur Welt bringen, dann wird sie gerettet. Das ist falsch übersetzt und auch falsch, bringt auch einen falschen Sinn. Die Elberfelder und andere ähnliche haben, sie wird aber bewahrt und gerettet werden im Gebären oder durch das Kindgebären hindurch. Das ist jetzt sehr wörtlich übersetzt. Die Frau wird gerettet werden oder bewahrt und gerettet werden im Gebären, durch das Kindgebären hindurch. Das heißt, es geht um ihr Heil. Das Thema ist das ewige Heil, die Rettung. Nicht vor dem Tod, vor dem physischen, dass sie bei der Geburt nicht stirbt. Nein, das ist nicht das Thema. Das Thema ist die Rettung durch den Glauben. Er sagt ja im Folgenden, wenn sie, die einzelnen Frauen, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligung, dann werden sie das Ziel erreichen. Rettung ist hier das Ziel. Ja, das Ziel, das ewige Leben, die ewige Herrlichkeit. Also die Frau, in dem Zusammenhang geht es darum, dass es wird ja vom Sündenfall gesprochen und in Vers 14, Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in die Übertretung geraten. Also sie ist in Sünde, die Frau, der Mann auch. Der Mann auch, aber die Frau wurde verführt, der Mann hat bewusst selber gesündigt. Und jetzt geht es aber um das Thema Frau. Die Frau bekam ja nach dem Sündenfall eine Strafe, dass sie mit Schmerzen Kinder gebiert, dass sie Schmerzen hat bei der Geburt. Und jetzt ist die nächste Frage, ja, ist das jetzt das Los der Frau, einfach mit Schmerzen Kinder zu gebären? Und ist das alles gewesen? Und Paulus zeigt, nein, die Frau kann in ihrem schweren Los, das sie bekommen hat durch den Sündenfall, ist sie dennoch auch genauso wie der Mann fähig, gerettet zu werden für die Ewigkeit, wenn sie im Glauben bleibt und in der Liebe und in der Heiligung, also wenn sie am Herrn bleibt, wird sie für die Ewigkeit gerettet werden und dort wird es kein Gebären mehr geben mit Schmerzen. Also durch diesen Zustand des Kindgebärens mit Schmerzen auf dieser Erde kommt sie hindurch und kommt dann in eine ewige Herrlichkeit, wenn sie an Jesus Christus glaubt, dort ist sie befreit von diesen Schmerzen. Es geht also um das Hindurch, oder man kann auch übersetzen, im Kindgebären, also während sie ihre Rolle ausführt, in diesem schweren Los der Schmerzen, die man hat bei der Geburt, so wird sie doch durchkommen durch diese Not und schlussendlich die ewige Herrlichkeit erreichen. Darum geht es. Also es geht nicht darum, dass eine Frau in die Ewigkeit kommt, wenn sie viele Kinder auf die Welt bringt oder ein paar Kinder auf die Welt bringt. Das wäre auch nicht biblisch, denn die Bibel sagt, dass man dadurch, dass man Kinder in die Welt setzt, wird man nicht für die Ewigkeit gerettet, sondern man muss glauben und den Herrn Jesus annehmen als Retter, wie Paulus das dann im Folgenden ja auch sagt. Man muss im Glauben bleiben. Soweit zu dieser Frage. Dann sollte ich noch etwas sagen zur Volksbibel. Die habe ich nicht erwähnt. Ich finde es nicht der Mühe wert, so einen Unsinn zu erwähnen. Es ist klar, dass das ist eine lästerliche Bibel. Ich habe sie in meinem Computer. Ich habe mir einige Stellen angeschaut und ich schäme mich eigentlich, sie zu lesen. Ich schäme mich richtig, die Art und Weise, in einer respektlosen Weise wird über Jesus Christus gesprochen. Das heißt, das schimpft sich sogar eine Übersetzung. Es ist keine Übersetzung. Es ist eine Verfälschung der Bibel auf eine sehr böse Weise, gotteslästerliche Weise. Hier werden Wörter verwendet, die ich mich schäme auszusprechen. Und es gebührt sich nicht und geziemt sich nicht für einen Menschen Gottes, so etwas zu tun, ja, die Bibel auf so eine Weise zu entstellen. Ich sehe das als einen Angriff des Feindes auf das Wort Gottes. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass es christliche Verlage gibt, die so ein Buch überhaupt auflegen. Also es ist für mich ein totales Rätsel und macht die Verlage natürlich fragwürdig. Dann gibt es noch diese Bibel in feministischer Sprache. Die feministische Bibel, Bibel in gerechter Sprache heißt das, also der Titel ist ja noch frecher. Bibel in gerechter Sprache, das ist eben gar nicht die eine gerechte Sprache. Da wird auch die Bibel verfälscht von den Feministinnen, sodass überall, wo Vater steht, ist dann Vater oder Mutter, also Gott ist Vater oder Mutter, unser und so weiter, oder Mutter unser. Und einfach ebenso eine ganz böse Entstellung der Bibel verdient nicht den Titel einer Bibelübertragung oder Bibelübersetzung. Das ist ein Angriff auf Gottes Wort. Ja. Also ich habe ja gestern betont, immer wieder, es ist wichtig, dass wir gute Bibeln haben. Da hatten wir aufgehört. Wir sollten vorsichtig sein mit Bibeln, mit Erläuterungen, so wie Scofield und MacArthur und andere, denn auch die Jubiläumsbibel, man liest die Erklärung fast wie Gottes Wort. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Erklärungen in meiner Scofield-Bibel, die ich hatte damals, ich habe sie genauso unterstrichen wie den eigentlichen Bibeltext. Und ich habe mit dem eigentlichen Bibeltext immer die Scofield-Erklärung gehabt. Manchmal waren das gute Erklärungen, keine Frage. Aber es war auch vieles Falsches dabei. Und ich bin dann so geistlich, als kleines geistliches Kind sozusagen, in jungen Jahren, aber auch geistlich jung, bin ich dann schon in eine Richtung beeinflusst worden und stark beeinflusst, weil ich beim Bibellesen immer schon die Erklärung hatte und die Erklärung war nicht gut. Nicht immer gut. So. Und das Ähnliche ist es mit MacArthur. Ich habe nichts gegen MacArthur, ich habe sie selber gekauft und ich finde viele Erklärungen sehr gut von John MacArthur. Aber es gibt auch leider viele Sachen, die da drinnen sind, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Es geht da um verschiedene Sondermeinungen, die John MacArthur vertritt. Eine davon ist eine doppelte Prädestinationslehre, ganz eigenartiger, ich würde schon fast sagen ein Hyper-Calvinismus, sehr, sehr stark betont. Ich habe diese Stellen gelesen, ich kann das nicht empfehlen, aber es geht mir jetzt nicht um die falschen Dinge, es geht grundsätzlich um die Sache, auch wenn es alles richtig wäre, es ist nicht gut, eine Bibel mit Kommentar zu lesen, weil man dann immer wieder den Kommentar fast so behandelt wie den Bibeltext. Man vergisst sehr schnell, was Bibel ist und was Kommentar ist. Nicht jeder, ich weiß, nicht jeder macht das. Nicht jeder. Es gibt Leute, die das gut unterscheiden, keine Frage. Aber viele unterscheiden es doch nicht so gut. Und vor allem, was mich stört, ist, ich denke dann weniger nach. Ich habe immer gleich die Erklärung. Wenn ich immer sofort eine Erklärung bekomme, brauche ich nie nachdenken. Steht ja alles da. Aber wir sollten, sagt Gottes Wort selber, wir sollten über Gottes Wort nachsinnen. Psalm 1, Vers 1, glückselig oder höchst selig ist der Mensch, der nicht wandelt, wo die Gottlosen sind, nicht sitzt und nicht steht, sondern seine Lust hat am Wort des Herrn, an der Weisung Jahwehs und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Nachsinnen, das heißt nachdenken. Und genau das tut man dann nicht. Wir müssen überhaupt uns fest bewusst machen, wir müssen wieder lernen nachzudenken, wir müssen wieder lernen zu arbeiten, unser Gehirn anstrengen, wenn wir die Bibel lesen. Wir dürfen es nicht so leicht machen, einfach irgendeine Bibel kaufen, wo alles schon erklärt ist, oder eine Übersetzung oder Übertragung, wo halt so erklärt ist, wie derjenige, der sie übertragen hat, das meint. Und dann habe ich festgestellt, dann liest man über vieles oberflächlich drüber hinweg. So ging es mir auch bei der Neues Leben Übersetzung. Die ist sicher nicht die schlechteste von den modernen, aber ich kann sie nicht empfehlen. Es ist viel zu oberflächlich. Kaufen Sie sich eine Elberfelder oder besser eine Schlachter oder beides so oder so. Lesen Sie diesen Text, auch wenn Sie ihn nicht gewohnt sind. Ich habe immer wieder gehört das Argument, ja, aber junge Leute, die sich bekehren oder Kinder so im Alter von 12 Jahren, den kann man doch nicht eine Schlachter in die Hand geben. Ich sage, wieso nicht? Das hat doch Deutschunterricht. Und man kann wirklich dem Kind erklären, wenn es das Wort Buße, wenn es das Wort Buße nicht versteht, dann sage ich, na, wir haben ja das Wort Buße im deutschen Gebrauch. Also in der Schweiz sowieso. Wir zahlen jedes Mal eine Buße, wenn wir zu schnell fahren. Also da heißt es, Buße 120 Schweizer Franken, 250 ist das dann schon, zuerst 120, dann 250, wenn man ein bisschen schneller fährt, Buße. Ja, Buße heißt, wir helfen Ihnen, zur Buße zu kommen. Also bitte zahlen Sie das Geld und dann werden Sie büßen. Ja? Dann büßt man dafür und was heißt Buße? Man fährt nicht mehr so schnell. Man tut Buße. Man hört auf, so schnell zu fahren, weil das kostet zu viel Geld. Das ist eine Hilfe zur Buße. Ja? Das ist eine Kurzform. Ich zahle die Buße. Ich zahle eigentlich die Hilfe zur Buße. Ja? Das, was mir hilft. Das ja nicht zu vergessen. Also die Schweizer sollten da überhaupt kein Problem haben und die Deutschen auch nicht. Wir haben sogar im Deutschen das Wort bußfertig, das ist eigentlich ein Wort, das man in jedem Duden findet. Also das, oder das sollst du mir büßen, ja, sagt jemand. Das sollst du mir büßen, da steckt das Wort Buße drinnen, ja. Das kennt jeder. Man muss es nur, und das Kind muss sowieso einen größeren Wortschatz bekommen. Und jetzt hat man eine gute Gelegenheit, dem Kind einen größeren Wortschatz beizubringen. Und dann kommt das Wort Gnade. Ja, das Wort Gnade hören wir ständig in Gebeten, das hören wir in der Predigt. Und jetzt liest man mit dem Sohn die Bibel und da kommt das Wort Gnade. Und da kann man ihm sagen, ja, was ist eigentlich Gnade? Und dann spricht man über Gnade, über das Gericht. Begnadigung, Gnade, Geschenk und so weiter. Und dann erklärt man und dann mit der Zeit hat man es heraus und er versteht das Wort Gnade. Ein Bruder hat mal gesagt und er hat wirklich recht, wenn man jemanden liebt, dann lernt man seine Sprache. Wenn ich jemanden wirklich liebe, möchte ich gerne seine Sprache sprechen und verstehen. Zum Beispiel, wir hatten einen Bruder in Österreich, der liebte eine Spanierin. Was hat er gemacht? Er hat Spanisch gelernt. Die Liebe hat ihn motiviert zu dieser Frau. Und jetzt kann er Spanisch, hat sie geheiratet. Liebe, ich habe einen anderen Bruder in der Schweiz, der hat eine Chinesin geheiratet. Stellen Sie sich das vor. Der hat Chinesisch gelernt. Er kann nicht alles, aber er kann einiges. Ich habe gesagt, ich habe es einfach gelernt jetzt. Habe mir die Mühe genommen, weil er diese Frau liebt. Ja? Aber die Hürde, diese Sprache zu lernen, ist gar nicht so groß. Die Hürde, die Schlachterübersetzung, die Sprache der Schlachterübersetzung oder die Sprache der Elberfelder, ist gar nicht so groß. Mir ging es so, ich habe Ihnen erzählt, ich habe mehrere Bibeln gelesen und mir ging es so, dass ich, nachdem ich einmal durchgelesen hatte, hatte ich mich an die Sprache gewöhnt. Oder zweimal. Also die alte Elberfelder, wenn man die zweimal durchliest, versteht man die Sprache. Ja. Lesen Sie die Bibel einmal 10-mal durch und Sie werden keine Schwierigkeiten mehr haben. Das hat mich damals so beeindruckt. Ich war ein junger Christ und da war ein Bruder da, der war auch nicht so alt, unter 30, aber er kannte die Bibel, er kannte so viel und er zitiert, frei zitiert und er hat uns das Wort Gottes erklärt und wir saßen da mit ihm, ich kann mich erinnern, es war bis um 2 Uhr morgens in dieser Freizeit und dann haben wir ihn gefragt, was gibst du uns für einen Rat, dass wir auch die Bibel so gut verstehen? Da sagt er, um die Bibel zu verstehen, musst du sie studieren. Und um sie zu studieren, musst du dir zuerst einmal einen Überblick verschaffen. Lies sie einmal 3-mal durch, dann hast du mal einen Überblick. Und dann kannst du anfangen zu studieren. Und ich dachte, wie bitte? 3-mal durchlesen. Dann habe ich gedacht, aha, ich muss einfach lernen zu lesen, mehr zu lesen. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen, einfach mehrmals durchlesen und tatsächlich, dann lösen sich die Fragen und man lernt immer mehr. Das Problem, das wir heute haben, ist, die Leute lesen die Bibel nicht. Wir brauchen junge Menschen, die die Bibel mehrmals durchlesen. Die Älteren haben sie sowieso alle schon mehrmals durchgelesen, nehme ich an, die hier sitzen. Aber wir brauchen wieder Menschen, die gewohnt sind zu lesen. Ich weiß, das Internet hindert uns und das Smartphone hindert uns daran und alles, alle diese Ablenkungen, aber das zeigt, dass wir in einer gefährlichen Zeit leben. Wir müssen wieder beginnen, intensiv die Bibel zu lesen. Und dann haben wir uns bald an die Sprache gewöhnt. Also dieses ist keine Hürde. Ich kann mich erinnern an eine Frau, die kam in den Bibelkreis, die hatte schon mal Kontakt, sie war aus der damaligen DDR und hatte schon Kontakte mit Christen gehabt, irgendwo dort. Und wir kamen dann in der Schweiz, haben sie dann kennengelernt und sie kam in einen Bibelkreis und dann hatten wir mehrere Übersetzungen und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und dann sagten sie hatte eine Luther-Übersetzung. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann sagte jemand, vielleicht sollte sie eine andere Übersetzung nehmen, zum Beispiel die Hoffnung für alle oder Gute Nachricht, ja, damit sie das besser versteht. Und dann nahm sie sowas und hat gelesen und dann sagt sie, das ist nicht Bibel. Das ist nicht Bibel. Das klingt gar nicht wie Bibel. Sie wusste, Bibel hat eine ganz besondere Sprache. Das ist eine gehobene Sprache. Das ist nicht einfach nur so wie man in der Zeitung Deutsch liest. Das ist besondere Sprache. Und die war noch nicht mal gläubig. Aber sie hat es schon gemerkt, von der Bibel erwarte ich etwas anderes. Also die hatte überhaupt keine Hürde, die Lutherbibel zu lesen. Oder später die Elberfelder Bibel. Ja. Also, wenn wir Gott lieben, dann wollen wir seine Sprache lernen. Dann wollen wir lernen, was heißt Gnade, was heißt Rechtfertigung. Ich habe mal das hier, Entschuldigung. Es gibt solche Begriffe wie zum Beispiel Gnade, Sünde, Buße, Rechtfertigung. Das sind Grundbegriffe der Bibel und in den modernen Übersetzungen verschwinden die. Oder das Fleisch. Was ist das Fleisch? Römer Kapitel 7. Gibt es moderne Übersetzungen, da findet man das Wort gar nicht mehr. Wie soll ein Christ verstehen, dass er fleischlich ist, wenn er das Wort Fleisch noch gar nicht liest in seiner Bibel? dann verschwindet das Wort fleischlich und dann weiß man nicht, was fleischlich ist und was ist geistlich. Das ist aber wichtig und das sind Begriffe, die direkt aus dem Griechischen so kommen. Das ist nicht eine deutsche Übertragung, sondern das steht tatsächlich im Griechischen auch fleischlich. Und jetzt habe ich die Arbeit, nachzudenken, was ist eigentlich fleischlich? Aber das kann ich, ich brauche nur in der Bibel weiterlesen, immer lesen und schauen, wo kommt das Wort fleischlich oder Fleisch vor. Und wenn ich dann weiter gelesen habe, dann mit der Zeit lerne ich, aha, fleischlich zu sein hat irgendwas zu tun mit den Kräften dieser Welt und mit den Weisheiten dieser Welt und geistlich hat zu tun mit den Kräften jener Welt und den Weisheiten jener Welt. Ja. Fleischlich gesinnt sein hat irgendwas zu tun mit diesseitig irdisch gesinnt sein und geistlich gesinnt sein hat irgendetwas zu tun mit auf die jenseitige Welt ausgerichtet zu sein. Auf das kommt man dann selber, indem man diese Begriffe, indem man den Zusammenhang liest, mehrmals liest, darüber nachdenkt, was Paulus hier sagt. Und das müssen wir wieder tun, genau das brauchen wir wieder heute. Oder was ist Rechtfertigung? Gerechtfertigt. Ja. Gerechtfertigt, fertig, steckt da drinnen im Deutschen und gerecht, das heißt übertragen, gerecht gemacht. Gerechtfertigt ist gerecht gemacht. Jemand wird gerecht gemacht. Und wir verwenden das Wort im Deutschen ja auch. Brauchst dich nicht rechtfertigen, sagen wir zu dem Kind. Aber das versteht es, oder? Und das biblische Rechtfertigen soll es nicht verstehen? Wieso soll das nicht verstehen? Es ist im selben Sinne. Du musst dich nicht rechtfertigen, du musst nicht dich selber gerecht machen und dich ausreden. Du bist nicht gerecht, du hast jetzt falsch gehandelt, gib's zu. Ja? Dann verstehe ich schon, rechtfertigen heißt also gerecht machen. Und sich rechtfertigen heißt sich gerecht machen und sich gerecht darstellen. Und hier ist es, dass Gott uns rechtfertigt, das heißt, er macht uns gerecht. Dann gibt es so Ausdrücke, die sind zum Beispiel in der Luther nicht ganz so glücklich. In der Elberfelder finde ich sie viel besser, weil sie genauer sind. Zum Beispiel übersetzt Luther einmal von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In der Elberfelder oder in anderen wörtlichen Übersetzungen wie Janssen heißt es, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Den, der Sünde nicht kannte, macht er für uns zur Sünde, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wir werden Gerechtigkeit Gottes. Das ist ja noch viel klarer. Nicht nur, wir bekommen eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nein, es ist nicht so, du bekommst jetzt einfach einen Reisepass, der vor Gott gilt. Ja? Nein, du bekommst seinen Reisepass. Das ist ein Unterschied. Ja? Du bekommst die Gerechtigkeit Gottes. Es wird dir zugeschrieben, dass du jetzt so gerecht erachtet wirst, wie Gott gerecht ist. Gerechter kann man gar nicht sein. Jetzt muss man natürlich das Wort gerecht noch erklären, weil im Deutschen ist ja das Wort gerecht in unserer Zeit hat seine Wortbedeutung ein bisschen geändert. Das heißt eingeschränkt. Zum Beispiel die Kinder streiten, weil der eine hat 2 Äpfel bekommen und der andere nur einen. Dann sagt er, das ist nicht gerecht. Dann sagt die Mutter, okay, wir tun gerecht teilen und dann wird der eine Apfel geteilt und so weiter. Jetzt ist es gerecht. Was heißt das? Gerecht heißt richtig, so wie es wohlgefällig ist, so wie es dem Maßstab entspricht. Hier in der Bibel ist der Maßstab Gott. So wie Gott ist, so ist der Maßstab. Und Gott ist gerecht, das heißt, er ist in allem richtig, in jeder Hinsicht richtig. Und das ist der Richtige, das ist die Messlatte. Und der Mensch ist ungerecht, er ist sündig. Das Wort ungerecht kommt im Römerbrief fast gleichbedeutend vor mit sündig. Da kommt man drauf, wenn man den Römerbrief liest. Ein paar Mal den Römerbrief durchlesen, merken Sie, wenn er Ungerechtigkeit sagt, dann meint er sündig. Sünde und Ungerechtigkeit hängt zusammen. Und Gerechtigkeit heißt, wenn man dem Maßstab Gottes entspricht und wenn Gott uns jetzt gerecht macht, dann heißt das, dass Gott uns so macht, dass wir vor ihm tauglich sind, das heißt richtig sind. Es wird uns seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Wesen zugeschrieben. Also es, Es braucht schon Erklärung, aber die Erklärung bekomme ich durch Nachdenken und Nachlesen. Ich kann dann in einer guten Übersetzung, kann ich dann schauen, wo steht das Wort gerecht noch? Dann kann ich mit einer Konkordanz, kann ich suchen oder mit einer Computerkonkordanz, heute ist das ja noch leichter, dann kann man überall das Wort gerecht suchen und dann hat man bald, kommt man drauf, man braucht zum Beispiel nur den Römerbrief nehmen, jetzt schaue ich, wo im Römerbrief kommt das Wort gerecht vor. Noch besser wäre es, ohne Konkordanz zu arbeiten, den ganzen Römerbrief durchlesen, Sie fangen an bei Kapitel 1, Sie hören auf bei Kapitel 16, Sie brauchen keine 2 Stunden dazu. Sie können in 2 Stunden den Römerbrief locker durchlesen. Locker, Sie können ihn wahrscheinlich 2-mal durchlesen, wenn Sie schnell lesen. Also, Sie lesen den Römerbrief durch und streichen sich überall das Wort gerecht an, dann haben Sie die Stellen beieinander und dann schauen Sie jede Stelle an und mit der Zeit wissen Sie, was gerecht heißt. So geht Bibelstudium. Das kann man aber nicht mit der Hoffnung für alle, denn da steht das Wort nicht. Da ist man verloren. Ja? Und mit einer anderen modernen Übersetzung. Nehmen Sie eine gute, genaue Übersetzung. Hier noch ein Beispiel, Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, dass wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Sie merken, so einen Satz kann man gar nicht schnell lesen. Wenn man schnell liest, dann verliert man sich. Da muss man langsam lesen. Gott hat die Bibel uns so gegeben, dass wir die Bibel langsam lesen und dass wir uns gut überlegen, was ist denn hier gesagt? Wo ist denn der Hauptsatz und wo ist der Nebensatz? Ich weiß, im Zeitalter des SMS weiß man nicht mehr, was Hauptsatz und Nebensatz ist, denn in SMS gibt es nur Hauptsätze. Ja. Aber wir müssen wieder lernen, Deutsch zu sprechen. Deutsch hat Hauptsätze und Nebensätze. Das ist üblich so, ein Satz. Hier ist der Hauptsatz, gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das ist der Hauptsatz. Der nächste Satz, den nennt man einen Relativsatz. Der beginnt mit einem Relativpronomen, das heißt hier der. Welcher Gott? Der uns, und wo geht es weiter? Der uns, da kommen ein paar Zwischendinge noch, und dann kommt das Verb, das Zeitwort des Nebensatzes, segnete, der uns segnete. Also der Grundgedanke ist, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der uns segnete. Jetzt haben wir die Hauptaussage. Okay, es geht hier um ein Lob Gottes, Gott hat uns gesegnet, wunderbar. Und jetzt weiter. Womit hat er uns denn gesegnet? Das steht hier blau. Mit jedem geistlichen Segen. Er hat uns mit jedem Segen gesegnet und mit jedem geistlichen Segen. Das heißt, es geht nicht um irdische Segnungen. Es ist nicht so, dass Gott jedem einen Rolls Royce geschenkt hat, damit er ein bisschen herumfahren kann. Das wäre ein materieller Segen, oder? Jetzt habe ich einen großen Rolls Royce. Oder ich weiß nicht, welches Auto Sie gerne wünschen. Also jetzt mit diesem, das ist nicht der Segen, das wäre zwar auch schön, aber das ist nicht der, mit dem er uns beschenkt hat. Er hat uns mit einem geistlichen Segen gesegnet. Nun, jetzt muss man sich überlegen, was ist geistlich? Nun, das ist nicht so schwierig. Da steht Geist und Fleisch, steht sich immer gegenüber. Das merkt man beim Bibellesen sehr bald. Geist und, man braucht nur Römer 8 lesen. Geist und Fleisch. Aha, fleischlich hat mit dieser Welt zu tun. Geistlich hat mit jener Welt zu tun, mit dem Heiligen Geist. Also es geht um eine Segnung von jener Welt. Was ist ein Segen? Nun, ein Segen ist etwas, ist das Gegenteil vom Fluch. Ein Fluch ist etwas, wenn ich jemand wünsche, dass er möglichst bald stirbt oder in die Hölle geht oder sonst etwas. Ja? Das wäre ein Fluch. Das heißt, ein Wunsch, dass es ihm schlecht geht. Und ein Segen ist ein Wunsch oder eine Zusage, dass es mir gut geht, dass das Leben gefördert wird. Der Fluch schickt den Menschen zum Tod, der Segen schickt den Menschen zum Leben. Also Segen ist etwas, was das Leben fördert, das Wohlergehen fördert und die Freude fördert. Und jetzt hat Gott uns also mit einem geistlichen Segen gesegnet. Er hat uns etwas gegeben. Und was hat er uns gegeben, steht nicht da in Vers 3, aber es steht da, wo er uns gesegnet hat. Das ist hier rot, in Christus. Jetzt muss ich überlegen, was heißt in Christus? Was heißt, in Christus hat er mich gesegnet? Ich brauche nur den Epheserbrief mal ein paar Mal durchlesen und immer unterstreichen, in ihm, in Christus. Und dann merke ich, das ist ein ganz wichtiges Thema im Epheserbrief. Kapitel 1 bis Kapitel 3, immer wieder in ihm, in Christus. Dann merke ich, okay, was heißt das in Christus? Nun, das ist der Bereich. Ich könnte auch sagen, in meiner Wohnung oder hier in dem Versammlungshaus. Es ist ein Raum, ja, und der Christus in Christus ist ein Raum. Er hat uns in Christus gesegnet. Ja, und wie hat er uns gesegnet in dem Christus? Nun, er hat uns zuerst einmal in den Christus hineingetan. Ja. Hier habe ich ein Glas und da habe ich jetzt Wasser drinnen. Das Wasser habe ich hineingetan. Das Wasser ist in dem Glas. Und so hat Gott uns in Christus hineingetan. Wir stellen uns jetzt vor, Christus ist das Glas und wir sind im Glas. Wenn jetzt ein Mensch gläubig wird, wird er in Christus versetzt, so wie dieses Wasser ins Glas versetzt wurde. Und so bin ich also, wenn ich gläubig werde, bin ich in Christus, wie in seiner Hand oder wie das Wasser im Glas. Ich bin darinnen und ich bin da geborgen. Das ist meine Heimat. Ich könnte auch sagen, ich bin in Paderborn, das ist meine irdische Heimat, und ich bin in Christus, das ist meine geistliche Heimat. Da ist jetzt mein neues Zuhause. Das hat also zu tun mit einer geistlichen Heimat, die ich jetzt habe. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Das Gleiche, wie wenn wir sagen würden, Paderborn ist mein Leben. Ja? Das ist mein Leben. Ja? Und hier sagt er, Christus ist mein Leben. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause und es ist mehr. Nicht nur, dass ich mich zu Hause fühle, Gott hat mich genommen und hat mich in diesen Jesus Christus hineinversetzt. Dieser Jesus Christus ist nämlich der Beginn einer neuen Schöpfung. Gott spricht von zwei Schöpfungen. Die erste Schöpfung ist diese Schöpfung, die Gott gemacht hat. Die zweite Schöpfung, die neue Schöpfung, die ist Christus. Christus ist durch den Tod gegangen, ist aus den Toten auferstanden. Jetzt ist der Herr Jesus Christus in die geistliche Welt gefahren. Und dieser Christus selber, er ist das Heil. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Nicht Geschöpf, sondern Schöpfung. Wer in Christus ist, ist die neue Schöpfung. Das heißt, jeder Mensch, der in Christus ist, gehört auch zur neuen Schöpfung. Er bildet mit Christus und in Christus die neue Schöpfung. Das ist eine geistliche Schöpfung. Das heißt, jetzt muss ich als Christ lernen, ach so, dann habe ich jetzt also zwei zu Hause. Die alte Welt, da stehe ich mit dem Körper drinnen, und die neue Welt, da stehe ich mit dem Geist. Mit dem inneren Menschen hat Gott mich in Christus versetzt. Christus umgibt mich und da umgibt mich nicht nur seine Liebe, sondern auch sein Leben. Und wenn ich jetzt Leben brauche, zum Beispiel Kraft brauche, ja, Kraft ist Leben. Wenn ich Leben brauche, um gegen die Sünde anzukämpfen, dann muss ich mir die von Christus holen, denn ich habe sie nicht. Aber Christus ist mein Leben. Jetzt hole ich mir das Leben von Christus. Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist mein Friede. Wenn ich Friede brauche, wo soll ich mir Friede holen in der friedlosen Welt? Muss ich zu Christus gehen und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir. Du selber in Person bist mein Friede. Jetzt lerne ich zu verstehen, was in Christus bedeutet. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Bibelübersetzung, wo das fehlt, wo da steht, statt Christus steht in Verbindung mit Christus oder in Gemeinschaft mit Christus, dann verlieren Sie den Gedanken des Paulus. Paulus will nämlich nicht sagen in Gemeinschaft mit Christus, er will auch nicht sagen in Verbindung mit Christus, er will sagen, wir sind in Christus. Genauso wie wir in Paderborn sind. Aber das verlieren Sie alles, wenn Sie eine Hoffnung für alle oder sonst irgendeine moderne Übersetzung lesen. Sie kommen gar nicht mehr mit. Sie verstehen die biblische Lehre gar nicht. Sie können sie gar nicht verstehen. Denn Ihre Bibel, das, was Sie als Bibel meinen, sagt Ihnen das nicht. Das, was Sie da lesen, ist nämlich gar nicht an Bibel. Das ist vielleicht 80% oder 70% davon ist Bibel. Das andere ist menschliche Gedanken, die da irgendwas dazu schreiben oder was verfälschen. Das heißt, wir müssen uns bemühen um ganz genaue Bibeln. Das heißt, dass wir denken müssen, überlegen müssen und das heißt, dass wir viel lesen müssen. Um das kommen wir nicht herum. Es gibt keinen Schnellkurs. Sie können nicht ein Fast-Food-Stillezeit machen. Das geht nicht. Also die Arbeit bleibt uns nicht erspart, aber die Arbeit wird reichlich belohnt. Nachdenken über Gottes Wort gehört zum Christenleben. Das ist ein ganz großer Teil des Christenlebens, dass wir darüber nachdenken. Und dann steht es weiter, er hat uns nicht nur in Christus gesegnet, es steht sogar mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt oder im himmlischen Bereich. Das heißt, es ist nicht ein Segen in der Erdenwelt, es ist ein Segen in der Himmelswelt. Später liest man in Kapitel 2, dass er mich sogar in die Himmelswelt versetzt hat in Christus. Das heißt, in einem gewissen Sinn sitze ich schon im Himmel. Steht im Epheser Kapitel 2, Vers 6. Aber nur in einer genauen Bibel. Ja? Er hat uns mitsitzen lassen in Christus in der Himmelswelt, heißt es dort. Das heißt, ohne genaue Bibeln sind wir verloren. Mit genauer Bibel müssen wir denken, überlegen und es wird reich belohnt. Bitte greifen Sie zu einer genauen Bibel und lassen Sie die anderen zurück. Verschenken Sie irgendjemanden diese Bibeln. Wir wollen sie ja nicht wegwerfen. Noch etwas. Ich habe mir einmal, es ging um die 10 Gebote. Hier haben wir die 10 Gebote, hier sind die ersten 5. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Zweitens, du sollst dir nicht ein Bildnis machen, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst nicht den Namen Jahwes, deines Gottes, zu eitlem aussprechen. Das war drittens. Viertens, 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag ist Sabbat, dem Jahwe, deinem Gott. Du sollst nicht ein Werk tun am Sabbat und so weiter. 5. Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie Jahwe, dein Gott, dir geboten hat. Was fällt Ihnen auf? Bei jedem Gebot von den ersten 5 kommt der Gottesname vor. Jedes Mal. Kommt immer Jahwe vor. Und dann? Nächste Gebot. 6. Gebot, du sollst nicht töten. 7. Und du sollst nicht Ehe brechen. 8. Und du sollst nicht stehlen. 9. Und du sollst nicht ein falsches Zeugnis ablegen. 10. Und du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Was fällt Ihnen auf? Die zweiten 5 kommt kein Jahwe vor und es kommt immer vor bei 5 auf 6 und bei 6 auf 7 und 7 auf 8 und 8 auf 9 und 9 auf 10 und. Das heißt, die Fünfergruppe hinten, die hängt zusammen, die gehört zusammen, die Fünfergruppe. Die Fünfergruppe vorne hängt auch zusammen. Wir haben 2 Fünfergruppen bei den 10 Geboten. Nicht eine Vierergruppe und eine Sechsergruppe, nein, es sind 2 Fünfergruppen. Allein die Darstellung, allein die Art, wie er spricht, macht das schon klar. Abgesehen davon sind die ersten 5 sind immer ausführlich und erklärt. Das sind meistens Zusätze dabei. Oder immer Zusätze dabei. Bei den zweiten 5 ist nichts erklärt, da ist nur und du sollst, und du sollst, und du sollst, und du sollst nicht. Das heißt, wir haben hier allein vom Text, allein so wie er uns im Hebräischen gegeben wird, sehen wir sofort, das sind 2 Fünfergruppen. Wenn Sie eine ungenaue Bibel haben, wissen Sie, was dann ist? Dann fehlt bei Ihnen das Wort und. In Vers 18, Vers 19, Vers 20 und Vers 21. Jetzt können Sie schauen, ob Sie eine genaue Bibel haben. 5. Mose 15, Vers 17. Da steht noch kein und, da heißt nur, du sollst nicht töten. Und dann 18, 19, 20, 21. Bitte? Die Bibelstelle ist falsch. 5. Mose 5, Vers 6 bis 21. Was steht bei Ihnen? Steht und? Da haben Sie keine genaue Bibel. Schlachterhardt und? Auch nicht. Elberfelder? Bitte? Ja. Also, kaufen Sie sich eine Elberfelder. Nur ein Beispiel. Zum Schluss jetzt noch ein letztes Beispiel. Hier haben wir Daniel Kapitel 1. Da ist die Rede in Kapitel 1 ganz am Anfang, wenn Sie Daniel 1, Vers 2 aufschlagen. Der Herr gab den König Joachim in die Hand des Nebukadnezar und die Geräte aus dem Hause des Herrn nahm er mit und brachte sie in das Haus seines Gottes da in Babylonien. Die Geräte des Hauses des Herrn oder Gefäße, so oder so. Und dann in Kapitel 5 lesen Sie, der Belsazar nimmt die Geräte oder Gefäße aus dem Museum, aus dem Götzenhause des Nebukadnezar heraus und stellt sie auf den Tisch und da wird daraus getrunken. Das ist wie eine Klammer im Danielbuch. Es beginnt mit den Gefäßen, mit den Geräten, den goldenen und silbernen Kostbarkeiten des Tempels und es endet damit. Das Gleiche, also wir haben hier eine Klammer im Danielbuch und dann haben Sie in Kapitel 6, geht es auch so, da haben Sie ist Daniel am medopersischen Hof und dann ist die Rede von einer Schrift. In Vers 9 bis Vers 11 ist immer wieder die Rede von einer Schrift. Die Schrift der Meder und Perser, die nicht gebrochen werden kann. Da steht das Wort Schrift im Hebräischen. Das sollte auch im Deutschen stehen möglichst. Und dann am Ende, im letzten Teil des Danielbuches, kommt wieder eine Schrift, und zwar in Kapitel 10, Vers 21, das ist der letzte Teil. Dort ist die Rede, ich werde dir kundtun, was in der Schrift der Wahrheit geschrieben steht. Und jetzt fällt Ihnen sofort auf, interessant, der erste Teil beginnt mit Geräten und Gefäßen und endet mit denen. Beim zweiten Teil, das beginnt mit einer Schrift, die nicht gebrochen werden kann, Kapitel 6, das ist die Schrift der Meder und Perser, ein feststehendes Gesetz, und es endet mit einer Schrift der Wahrheit, die nicht geändert werden kann. Das heißt dann immer, wie es fest beschlossen ist, fest beschlossen, fest beschlossen. Und auf diese Weise können Sie feststellen, zum Beispiel hier habe ich die zwei Texte nebeneinander gestellt, das sehen Sie, der Beginn des zweiten Teils im Danielbuch beginnt mit dieser Schrift. Es kommt dort dreimal vor, in Vers 9 und in Vers 10 und in Vers 11. Und das Ende des zweiten Teils ist dieser lange Abschnitt, Kapitel 10 bis 12, und er sagt, ich werde dir kundtun, was verzeichnet ist in der Schrift der Wahrheit. Er stellt hier ganz bewusst zwei Schriften einander gegenüber und zwei feststehende Schriften, das Gesetz der Meder und Perser, die Schrift der Meder und die Schrift Gottes. Und im Hebräischen steht hier immer das Wort Schrift. Wenn Sie eine gute Bibel haben und die Leute bemüht sind, das exakt zu übersetzen, dann werden Sie in der Bibelübersetzung darauf aufmerksam machen. Wir werden schauen, dass Sie das gleiche Wort übersetzen, das hier auch steht. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, noch keine gefunden, die das gemacht hat. Sehr schade. Ich glaube, nicht mal die Elberfelder hat das gemacht. Das heißt in der Schrift der Wahrheit. Die meisten übersetzen im Buch der Wahrheit. Steht gar nicht da. Es steht nicht da im Buch der Wahrheit. Das hebräische Wort ist eindeutig. Es ist die Schrift der Wahrheit. Es ist eine wahrheitsgetreue Schrift. Sie sagen, das ist ja egal. Natürlich macht das nicht viel aus. Das gibt mir keine schlaflosen Nächte. Aber es hilft mir im Bibelstudium, dass ich etwas erkenne. Ah, hier ist ein Anfang und Ende entsprechen einander, wie im ersten Teil Anfang und Ende. Das war nur nebenbei, um Ihnen zu zeigen, es hat jedes Wort in der Bibel ist wichtig. Jedes Wort. Und wenn wir eine gute Bibelübersetzung haben, dann hilft es uns weiter. Soweit bis hierher. Wir wollen hier schließen und dann 6:30 Uhr. weitermachen. Wir beten aber jetzt zum Abschluss, stehen auf zum Gebet und vielleicht beten einige von Ihnen und ich mache den Abschluss dann. Unser persönliches Leben. Wir wissen, es ist die Speise. Aber Herr, wir bitten, dass wir es gut aufnehmen können und dass wir gute Hörer sind und Leser und Nachdenker, dass wir es mitnehmen in unser Denken hinein. Bitte gib Gnade, Vater. Lass uns wachsen in der Erkenntnis von dir. Dein Wort ist Leben und jedes Wort, das du gesprochen hast, ist für uns Speise. Amen. Amen.